Du hörst gern zu? Podcasts sind in. Auch bei uns von Hallo Halle. Mit tollen Sendungen aus Unterhaltung und Information. Ton ab.
Ja, herzlich willkommen. Hier ist das Freiraumbüro Halle. Wir machen unseren zweiten Podcast. Der erste kam kurz vor Weihnachten raus. Alle Vierteljahr ungefähr haben wir uns vorgenommen, über so die eine oder andere Sache zu sprechen. Nicht immer mit uns alleine, und das ist auch die Besonderheit heute. Ich freue mich sehr darauf, dass nicht nur wie sonst sowieso meistens meine Kollegin Lydia Viloria mir gegenüber sitzt, sondern wir heute auch noch einen Gast haben. Dazu komme ich gleich. Vielleicht ganz kurz vorab, es ist eine komische Zeit und eine, in der es nicht so leicht ist, sich zu konzentrieren auf die Dinge, die man sonst so macht, insbesondere wenn man im Kulturkontext unterwegs ist. Uns ist allen klar, dass es gerade existenziellere Themen gibt als Freiräume, als Kunst, als Kultur, als Kreativität. Und das wissen wir auch, wie viele Menschen tun wir, was wir tun können, und konzentrieren uns trotzdem auch darauf, zumindest mit dem Engagement, das bleibt, die Dinge zu tun, die unser Job sind. Und da ist es eben auch, sich mit Raum, mit Freiraum auseinanderzusetzen, wissend, dass im Moment für sehr viele Leute ganz andere Raumfragen existenziell sind, die was mit Wohnraum zu tun haben, für Leute, die aus einem Kriegsgebiet flüchten mussten. Das nur einleitend, das beschäftigt uns sehr, das beschäftigt viele von uns. Und trotzdem geht es heute wieder um Kunst, wieder um Kultur, wieder um Kreativität und um Freiräume für die freie Szene. Das war die Einleitung, und jetzt freue ich mich, dass Lydia unseren Gast vorstellt.
Hallo alle. Ja, ich möchte gern Tim Höller von der Kulturkiste vorstellen. Ja, also willkommen, Tim. Schön, dass du heute bei uns bist. Relativ spontan und ja, auch so ein bisschen aus der Frage heraus, wann und wie sind wir uns überhaupt begegnet, in welchem Kontext? Und vielleicht möchtest du dich selbst und deinen Verein mal vorstellen, Kulturkiste e.V.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, mit euch im Gespräch zu sein. Ja, ich bin Tim, habe Kunstpädagogik studiert an der Burg, also außerschulische Kunstvermittlung, nicht als Lehrer, sondern eben Workshop-Leiter. Und damit bin ich auch selbstständig hier in Sachsen-Anhalt, manchmal auch in Berlin, wo ich herkomme. Ja, und wir haben quasi aus einem losen Freundschaftsbündnis, sage ich mal, diverser Leute, die alle so ein bisschen aus dem Background Graffiti kommen, dann uns zusammengefunden und uns immer regelmäßig getroffen, um halt uns zu vernetzen und zu gucken, was können wir vielleicht kulturell auf die Beine stellen. Und im Zuge dessen ist halt, haben wir ein kleines Mini-Festival organisiert, die Interrail Jam. Es war 2016, glaube ich, das erste Mal.
In einem anderen Leben, also quasi.
Ja, ja, genau, in einer anderen Epoche und Zeitrechnung. Genau, da haben wir das organisiert, und dann haben wir
auch in der Reihestraße das
in der Reihe 78, genau, in dem Hausprojekt, haben da Wände gebaut und eben Freiraum geschaffen. Und im Zuge dieser Jam ging es halt ganz viel darum, so Subkultur, vor allem mit Bezug irgendwie aus dem Hip-Hop, zu fördern, regional wie auch überregional. Also wir haben quasi bis nach Dachau, Berlin, Leipzig, Bremen und so viele Aktivistinnen eingeladen, dort dann Workshops zu machen, Konzerte zu geben und halt viel vor allem zu malen. Und ja, dann haben wir gemerkt, okay, das war irgendwie ein cooles, empowerndes Gefühl. Und dann haben wir auch geschafft, das Hand und Fuß zu geben und eben einen Verein zu gründen, der auch mittlerweile eine Gemeinnützigkeit akkreditiert bekommen hat. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Hut ab auf jeden Fall an die Leute, die das organisiert haben. Und ja, jetzt heißen wir Kulturkiste e.V. und versuchen weiterhin aktiv zu sein.
Und in der Form gibt es euch seit 2018? Ist das richtig?
1:1.
Das hatte ich
ja,
so
glaube, ja, ungefähr. Oder
gelesen.
17.
Ja. Ja. Und ich habe auch von einem Graffiti-Archiv gehört. Vielleicht, also das interessiert mich persönlich sehr und wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören. Ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das denn eigentlich, ein Graffiti-Archiv, vor allem wenn es digital ist?
Ja, genau, das war meine Diplomarbeit, habe ich halt ein digitales Graffiti-Archiv angelegt, das war Fittipedia. Fittipedia ist wie Wikipedia, nur halt nur über Graffiti. Und Graffiti ist ja ein visuelles Phänomen, was sich eigentlich immer nur in Bildern manifestiert, aber es ist eigentlich viel mehr. Also es ist Sprache, es ist eben so eine richtig komplexe Kultur mit sehr viel nerdigem Wissen, was man sich halt aneignet. Codes und Symbole, die irgendwie verkryptet für Außenstehende stehen. Und mir war es halt wichtig, auch aus pädagogischer Sicht, das alles so ein bisschen mal niederzuschreiben und ja, irgendwie eine Form zu geben. Und das war dieses Fittipedia. Und mein Faible liegt da auch für Räume, also Räume finden und irgendwie auszuhandeln. Da haben wir dann schöne Vereinsräumlichkeiten bekommen am Steintor, also sehr zentral, die wir jetzt leider auch aufgeben müssen mittlerweile. Aber da waren wir jetzt lange drin und da habe ich eben ein Graffiti-Archiv dann reingebaut quasi, also eine kleine Bibliothek. Es hört sich jetzt vielleicht komplexer an, als es war. Da stand dann auch ein Computer, wo eben dieses Wikipedia drauf war. Und da konnte man dann einfach ein bisschen in den Büchern stöbern und gemeinsam quasi diese Knowledge dann irgendwie austauschen und auch Bücher hinbringen. Manche haben dann da ihre Bücher ich habe das versucht zu inventarisieren, so ein bisschen eine Liste zu machen. Hätte man sich die dann ausleihen können und so einfach der Öffentlichkeit, also der in Klammern eingeschränkten Öffentlichkeit, es war ja jetzt nicht direkt immer frei zugänglich, aber so zur Verfügung zu stellen, der Austausch.
Apropos Austausch, das ist ja dann wahrscheinlich auch ganz wichtig, mit der Stadtgesellschaft in Austausch zu gehen über diese urbane Kunstform, kann ich mir vorstellen. Also habt ihr euch das auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, diese Kunstform auch mal aufzuklären oder darüber aufzuklären, was steckt dahinter, wer steht dahinter und was bedeutet es eigentlich auch für eine Stadt?
Mhm, ja, genau. Für uns als Verein ist es halt wichtig, Raum und Flächen für Kunst und Kultur freizuschaufeln. Also leider muss man halt wirklich sagen, zu erkämpfen. Ich selber sehe mich nicht nur als Kulturschaffender und Kunstschaffender, sondern auch als Kunstaktivisten, weil dieser Kampf halt nicht einfach ist so und man halt sehr viel, man muss halt teilweise die Leute einfach sehr nerven, um irgendwas zu verändern, muss man die halt dahin bringen und das versuchen wir halt irgendwie kreative Konzepte zu entwickeln und dann mit den entsprechenden Flächeneigentümern das irgendwie auszuhandeln. Und das ist halt nicht immer ganz einfach. Wir haben halt die Ideen, aber halt kein Territorium. Und das Territorium ist halt meistens die Stadt. Und ja, da eben irgendwelche Schlupflöcher zu finden oder irgendwelche Flächen, wo wir sagen, ja, das kann eigentlich nur von Vorteil sein für allesamt. Das wollen wir aushandeln und im Zuge der Projekte uns halt auch nicht nur jetzt selbst davon profitieren lassen, sondern eben alle daran teilhaben lassen. Heißt, wir wollen halt freie Flächen, wo alle Leute sich ausprobieren können, die auch gerade damit anfangen. Also eben nicht nur schon bestehende Künstler und Künstlerinnen dann da profitieren lassen, sondern auch Leute, die einfach anfangen, 16 Jahre alt sind und eben nicht illegal irgendwo ran schmieren wollen, sondern sich irgendwie auch mal legal in Ruhe künstlerisch ausprobieren wollen. So. Und das braucht halt Raum.
Ja. Das ist ja, da gibt es ja ein Projekt, über das wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter sprechen können und was ja auch so die Schnittstelle war, wo das Freiraumbüro und du sozusagen zusammengekommen sind. Ich spreche immer von Büro, das klingt dann immer so, als sei das Büro gekommen. Das waren dann natürlich in dem Fall Lydia und ich. Und interessanterweise kam der Kontakt ja auch über das Quartiersmanagement, ich glaube in Halle Neustadt zustande. Da hat, glaube ich, einer der Kollegen gesagt, ihr müsst mal, ich würde euch mal den Tim Höller vorbeischicken, der hat da so eine tolle Idee, der kommt aber nicht weiter.
Und Silberhöhe, ging, ja.
Oder in der Silberhöhe war es, ich weiß auch gar nicht. Ja, jedenfalls ein Kollege sagte, ich schicke den mal vorbei und das war ganz spannend, weil das diesen teilweise schwierigen Prozess bei der Akquise von Raum und Ort für solche Projekte, wie du sie beschreibst, ganz anschaulich macht. Ne? Ich finde das Projekt aus vielen Gründen super, darum möchte ich auch drüber sprechen, aber auch aus dem Grund, weil es so bebildert, die Vorgehensweise, was die Schwierigkeit ist, wenn man so eine Idee hat und sie umsetzen will, wo alle Beteiligten und auch alle Stellen drumherum sagen, das ist so eine großartige Idee, es gibt wirklich gar nichts, was dagegen spricht. Und dann ist der Prozess trotzdem so schwierig und so komplex. Es geht da ja um die Gestaltung einer Turnhallenfassade in diesem einen speziellen Projekt.
Ja, es geht genau zu sein um eine Turnhallenrückwand, die noch nicht mal wirklich stark exponiert ist, sondern zu einem Nachbargrundstück zeigt, da ist eine kleine Schluppe sozusagen, wo irgendwie die Leute, die Anwohnenden da mit den Hunden durchlaufen oder Kinder das als Abkürzung nehmen, in der südlichen Innenstadt, in der ich auch in der Nähe wohne. Und da ist mir halt diese Wand aufgefallen von einem neugebauten, das muss man schon dazu sagen auch, das ist eine neugebaute Turnhalle von zwei Schulen, die sich die teilen, gehört natürlich der Stadt. So, und dann dachte ich, ja, die Vorderseiten sind alle in so grünen, ja, unterschiedlichen Grüntönen bemalt. Also da passiert nicht viel, außer dass die Scheiben gelegentlich zerkratzt werden oder irgendwie mit Steinen beworfen werden, weil da viele Steine rumliegen. Aber die Rückwand ist halt weiß und auch immer mal wieder anfällig für Krickelkrakel. Und dann dachte ich, ja gut, das können wir eigentlich besser und es ist eine super entspannte Freifläche, da ist auch ein Spielplatz neu gebaut, also es ist ja quasi erwünscht, dass sich da die Anwohnenden irgendwie beschäftigen und betätigen und Freizeit frönen dürfen, dann wollen wir das eben auch tun und diese Wand haben. Also habe ich dem Schulleiter halt kontaktiert und ihm das vorgeschlagen, ließ sich ja auch prima in den Kunstunterricht einpflegen sozusagen und hat er gesagt, ja, gute Idee, ist halt nicht seins, gehört der Stadt. Dann habe ich ja eh schon einen Text geschrieben gehabt, Konzepte sind ja immer ganz wichtig und das dann auch versucht so ein bisschen zu bebildern, bin an die Stadt gegangen und habe da angerufen und mich gemeldet, kam keine Reaktion. Und dann habe ich den Gedanken irgendwie noch ein halbes Jahr vor mich hingetragen, bin da halt immer wieder vorbeigefahren und immer wieder stand da ein Malermeister, der die Krickelkrakel weggekrickelt hat und der Teufelskreis ging halt seine Zeit. Dann dachte ich, okay, probiere ich es halt nochmal, habe angerufen und ja, es gab da halt Bedenken, weil das ist ein Architekturbüro in Leipzig, was das gebaut hat.
Die Turnhalle gebaut
und die haben bestimmt ihre Einwände. Dann meinte ich, ja gut, wirst du sehen. Ich ruf da in Leipzig an, finde das Architekturbüro, sag so, habt ihr damit ein Problem, das wieder ran meinen? Sagen die, nee, haben wir nicht. Dann komme ich wieder und sage, ja so, hab Einverständniserklärung vom Direktor, hab Einverständniserklärung vom Architekturbüro, können wir es jetzt machen? Ja, wir wissen nicht so genau. Und was wollen Sie denn da eigentlich malen? Gut, dann erstmal Konzepte gemalt und dann eben, naja, also es war ja in Aussicht, dass wir da nicht einen Auftrag malen für die Stadt, malt uns da mal schöne bunte Fußbälle hin, sondern das war ja nicht die Absicht, sondern Freiraum für Kunst, halt, das heißt auch Kunstfreiheit für die Akteure, die sich da unentgeltlich, das muss man ja auch mal sagen, unentgeltlich hinstellen und ihre Bilder malen. Und eben ehrenamtlich quasi sich fürs Quartier einsetzen.
Und dann eben nicht noch Vorschriften bekommen wollen, wie genau. Sie was zu malen haben.
Ja. Ja, und das war dann der Person aber irgendwie so ein bisschen zu, die konnte mit dem Ganzen, mit unserer Kunst halt nicht viel anfangen. So. Und dann habe ich halt überlegt, okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Masterplan. Und da habe ich dann Quartiersmanagement angefragt. Quartiersmanagement Innenstadt, Quartiersmanagement Silberhöhe. Die haben ihre okay gegeben, die Freiraumgalerie habe ich okay gegeben und dann kam eben diese glorreiche Idee, ja, dann frag doch mal das Freiraumbüro, weil die ja quasi zur Stadt gehören, so als Zwischeninstanz. Ne?
Zur Oder? Stadt gehören nicht, nee. Da legen wir ja auch immer Wert drauf, dass, dass wir das nicht tun, aber eingerichtet natürlich als genau diese Schnittstelle, die ja genau solche Prozesse auch verbessern soll, beschleunigen soll. Und wir brauchen ja jetzt auch nicht im Detail ausbebildern, was wir dann unternommen haben. Es hatte natürlich auch viel mit Telefonieren und Leute überzeugen und so weiter zu tun. Aber tatsächlich funktionierte das ja dann, weil vermutlich auch, weil wir angerufen haben oder weil wir gesagt haben, so und so ist die Idee, das ist das Konzept. Es ist ja auch ein bisschen die Idee, dass das Freiraumbüro sowas übernimmt, um schneller an den Stellen von Stadtverwaltung zu sein, die mit solchen, die also dafür zuständig sind. Das ist ja eh immer so eine Grundproblematik. Verwaltung ist viel verzweigt, viel hierarchisiert, das hat alles Gründe. Aber gerade, das hast du ja eben auch gesagt, diese Ambivalenz zwischen der Sprache, die ihr sprecht, als die Leute, die da was machen und die da was gestalten wollen, und die Sprache, die Verwaltung spricht, das ist ja wirklich eine existierende Ambivalenz, und da braucht es ja mitunter wirklich Dolmetscher oder so die Funktion von Dolmetschenden, nicht weil die jetzt die einen Englisch und die anderen Spanisch sprechen, sondern weil man anders an Dinge herangeht. Verwaltung muss immer schauen, passt es in all die Regularien, was ist einzuhalten, wie sind die Genehmigungsverfahren und so weiter. Und die AkteurInnen auf der anderen Seite wollen ja nun machen, und würden die in den gleichen Kategorien denken, kämen die ja nie zu machen. Das ist so eine Grundproblematik, für die man, glaube ich, nur versuchen kann, gute Instrumente zu finden. Ich bin total froh, dass das funktioniert, weil das bei diesem Projekt eben so eine Win-Win-Situation für viele ist. Diese hässliche, bekritzelte Rückwand von der Turnhalle, die ja ansonsten bestenfalls niemanden interessiert, wird zu einer Fläche und hat damit Nutzen. Das ist ja schon mal für sich genommen gut. Du machst das in Zusammenarbeit auch mit dem Feininger Gymnasium, oder beziehungsweise dort, das Projekt ist eingebunden dort in verschiedene Arbeitsgemeinschaften oder in eine Arbeitsgemeinschaft. Auch das ja für so einen Quartiersgedanken, muss man ja auch mal sagen, was wirklich wichtig ist, ja. Das Quartier jetzt nicht nur daraus besteht, dass es verschiedene Bestandteile hat, sondern dass die auch was miteinander machen, und dass Kunstaktionen im öffentlichen Raum in die lokale Schule vor Ort auch eingebunden werden, sodass es sich da bestenfalls auch zu Synergieeffekten kommt, ist ja genau das, was so Quartiersarbeit ausmacht. Und da geht ja auch im stadtplanerischen Kontext jetzt ganz allgemein gesprochen der Trend voll hin. Ja, also waren das vor vielen Jahren noch diese PPP-Geschichten hier, Private irgendwas Partnership, wo man versucht hat, Unternehmen in die lokalen Gegebenheiten einzubinden, sodass die sich zusammenfinden, ist ja jetzt das Stichwort schlechthin Quartier. Ne? Und da sind ja genau solche Instrumente mit gemeint. Weswegen das total wichtig ist, gerade auch an solchen Stellen. Wir haben ja nicht mehr so viel Freiraum gerade. Es ist ja relativ innenstadtnah, das Gelände, worum es da geht. Ist ja sowieso eine grundsätzliche Schwierigkeit, überhaupt noch Raum für sowas zu finden. Obwohl es in deinem oder in eurem Falle vielleicht leichter ist, weil es meistens nur um Wände geht, nicht unbedingt um Räume,
die ja, auch ein Dach ja, haben. Das hört sich einfach an, aber ist jetzt in noch nicht so richtig angekommen, dass die Wände, die halt auch der Stadt gehören, irgendwie für die Bürgerinnen und Bürger oder für alle, die die Stadt halt nutzen, irgendwie auch so ein Stück weit zugänglich gemacht werden sollte. Ne? Es ist ja, also finde ich, auch Bestandteil von einer Demokratie und der Meinungsfreiheit und auch der Kunstfreiheit, da so ein Stück weit einfach auf diesem Eigentum und diese ganze Hierarchie, die du angesprochen hast, zwischen Eigentum und geistigen Individuen da irgendwie so eine Brücke zu schlagen und halt immer Schilder ranzuhängen, darf man nicht, die Strafen hochzuschrauben und dann Jugendliche letzten Endes ja auch meistens zu kriminalisieren, ist halt einfach ein idiotischer Weg, so. Und warum hat das Ganze geklappt? Also Sprache ist natürlich das eine, aber letzten Endes ist dieses Projekt nur durch Vitamin B zustande gekommen. Und das eben aufzubrechen, da kannst du machen, was du willst. Letzten Endes egal welche Sprache, haben nur die Sprache der Kontakte funktioniert. Und das ist halt schon ein Armutszeugnis, ja.
Du hast ja da auch noch andere Perspektiven, gehabt, auch über dein Arbeitsstipendium in Senegal, habe ich gelesen, die da ganz anders mit der Form von Street Art umgehen und eine ganz andere Sichtweise darauf haben. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen, also im Vergleich einfach zu dem, was wir hier kennen und was andere leben.
Ja, ich kam sozusagen in den Genuss, ein Auslandsstipendium machen zu dürfen, zwar für 6 Wochen im Senegal, in Westafrika, quasi in der Hauptstadt Dakar. Und da ist es natürlich so, es gibt da ganz andere Probleme und soziale Mechanismen und so. Aber auch die Eigentumsverhältnisse sind ein ganz anderes. Heißt, du stehst vor dem Haus und willst wissen, wem das Haus gehört. Dann fragst du die Person, die in dem Haus wohnt, oder die Nachbarn, wem das Haus gehört. Aber versuch das mal hier zu machen. Das gehört irgendeinem Heini in München oder in was weiß ich wo. Und da kannst du lange anstehen und die Leute werden es dir auch gar nicht verraten dürfen. So. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und wenn eine Wand irgendwie schon beschädigt ist, die zu bemalen, ist halt, was spricht da dagegen? Ne? Bunte Farbe, du versuchst mit einer guten Intention, ehrenamtlichen Engagement und künstlerischer Kreativität irgendwie der Umwelt was beizutragen. Aber hier kann es halt passieren, wenn du genau das tust, dass die Polizei vorbeikommt und du eine Anzeige am Hals hast. Und das ist halt ein großer kultureller Unterschied. Und da braucht man jetzt auch gar nicht bis nach Westafrika gehen. Auch in Süditalien und teilweise auch in Frankreich sehen das die Leute dort deutlich entspannter. Womit das Ganze zu tun hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch so ein kulturelles Ding. So, ne? Und natürlich soziale Probleme. So.
Wie würdest du dir denn das hier wünschen? Also hast du eine Idee, wie man das gestalten könnte, dass es, also ich meine, das eine sind glaube ich, und das kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen lösen, natürlich so Verwaltungs- und Organisationsstrukturen, gerade dann, wenn die Gebäude der öffentlichen Hand gehören. Ja, da gibt es dann, entweder gehören sie der Stadt und dann ist die Stadt, oder sie gehören dem Land und dann ist das Land und das wird dann alles kompliziert, das kennen wir ja zur Genüge, ne? Aber gut, bei privatem Eigentum ist es halt, wie es ist. Es gehört dem es gehört. Man kriegt raus, wer das ist oder auch nicht, und kann den dann kontaktieren. Das ist ja auch sehr individuell, je nachdem, was das für Leute sind. Aber wenn wir mal bleiben bei zum Beispiel städtischen Immobilien, und wir sprechen ja gerade vorrangig über Wände, ne? die als Gestaltungsflächen im öffentlichen Raum im Quartier zur Verfügung stehen. Könntest du dir da, wie würdest du dir denn das wünschen?
Ja, es ist eine schwierige Frage, weil man da dann gleich irgendwie so, okay, eine Utopie, weil man weiß, die Realität sieht halt anders aus, aber ich mir halt schon mal vorgestellt, dass eventuell Eigentümer, egal ob jetzt Stadt oder nicht, vielleicht so mal ein bisschen drüber nachdenken, okay, welche Flächen, wo haben wir eigentlich immer Probleme und ärgern uns damit rum. Ich habe auch jetzt wieder einen Zeitungsartikel gelesen, irgendwo so eine Passage, und die ganzen Anwohner und alle streiten sich und sind wütend, und am Ende, wer kriegt dann den ganzen Hass irgendwie ab? Irgendwelche 14-Jährige, die da wohnen und irgendwie "Ich bin cool" hinschreiben. So ist es halt ein bisschen absurd, weil wer schafft denn dieses ganze Szenario? Das sind ja nicht die 14-Jährigen Sechstklässler, sondern eben irgendwie nicht zu Ende gedachte urbane Logistik, ne? Und da wäre es halt sinnvoll. Und da muss, glaube ich, auch die ganze Politik oder die Stadtplanung auch mal, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, dann kann man nicht darüber richten. Und die Behörden oder die Administration wird halt in dem Moment, wo ich sage, als Kulturaktivist, sage, hier, wir haben die und die, den und den Plan, wird zu einer kunstkritischen Instanz. Und sagt, Fußbälle okay, aber diese wilde Malerei da sieht ja aus wie Hottentotten. Und das ist halt ein Problem, weil total. sie ist ja quasi, sie arbeitet ja als auf der Behörde oder so, ne, auf dem Amt. Und eben nicht Kunst-Background. Das kann man ja auch gar nicht erwarten. Aber das wäre dann interessant, quasi da so eine Zwischeninstanz, irgendjemand dazwischen zu schalten, der eben sich darüber vielleicht besser ein Urteil bilden kann, ne?
Aber hast du den Eindruck, dass das tatsächlich eine Frage ist von, welche Kunst bringe ich da jetzt im öffentlichen Raum unter? Also, ne, also welche Ästhetik will zum Beispiel Stadtverwaltung an welcher Stelle sehen? Oder ist es nicht vielleicht eher ganz insgesamt eine Problemlage, für die es jetzt vielleicht kein klassisches Lösungsmodell gibt in den Regularien, in den Verwaltungsregularien. Sowas wie, ich meine, wenn wir bei dem Beispiel mit der Turnhalle bleiben, es gibt viele Turnhallen im Besitz der Stadt. Also, ich glaube nicht alle, aber schon wahrscheinlich die meisten. Und es gibt ja noch ganz andere Gebäude im Besitz der Stadt. Rein theoretisch könnte man ja sagen, die haben ja alle Wände. Jetzt eignet sich vielleicht auch nicht jede Wand für alles, okay. Aber theoretisch würde man ja denken, da steht doch erstmal sehr viel Gestaltungsfläche in eurem Kontext zur Verfügung. Würdest du wirklich sagen, das hängt an der Frage dessen, was man da tut, oder nicht eher ganz allgemein daran, dass überhaupt eine Idee davon, dass das Gestaltungsfläche ist und dass auch das Quartier gestaltet, überhaupt erstmal irgendwie in die Köpfe muss und sich durchsetzen muss?
Ja, es ist ein großer, muss sich durchsetzen. Dieses Szenario, was ich da auch gerade erzählt habe, wäre halt auch so ein bisschen das Problem von einer gewissen Zensur. Ne? Es gibt dann trotzdem eine Instanz, die irgendwie sagt, ja, das kann dahin und das kann nicht dahin. Und ich finde es halt eigentlich wichtig, dass eben ein Freiraum definiert sich halt darüber, dass er frei ist, ne? Und nicht, dass er irgendwie irgendwelchen Regularien unterliegt. Und da, was gehört dazu? Das gehört einfach viel Vertrauen dazu auch. Und wenn die Stadt eben nicht alles kontrollieren kann, dann heißt es halt immer aus irgendwelchen rechtlichen Beweggründen, ja, das können wir ja gar nicht verantworten. Aber da muss man halt auch Verantwortung irgendwie abgeben und Verantwortung auch den Leuten, die die Stadt bewohnen, geben. So. Und das wäre quasi, das ist ja jetzt nicht nur ein Konflikt, den wir in Halle haben, sondern generell, irgendwie so eine Zeit, an der Zeit, da irgendwie mehr die Leute auch selbst machen zu lassen, weil letzten Endes schreckt man die ja alle nur ab dadurch, dann irgendwie sich nicht zu trauen. Ne? Also wie viel Arbeit hat da jetzt drin gesteckt, wie viel Einverständniserklärung hatte ich am Ende, 6, 7 Leute, wie viel Zeit habe ich dafür vergeudet letzten Endes und habe weder irgendeine Förderung, also es gab noch gar nichts an Geld, weder fürs Material noch irgendwas.
Und das Material ist ja auch nicht ohne.
Und wir haben immer noch nicht angefangen, das zu malen. So, das ist jetzt 2 Jahre her. Und das ist halt schon ein Trauerspiel. Da kann man sich genau vorstellen, warum alles immer so lange dauert. Weil das halt diese ganzen Mühlen.
Und das zerrt natürlich auch an der Motivation.
Ja total, extrem. Ne? Total. Extrem. Und das muss ich auch ehrlich sagen, also bei manchen Sachen kann ich das total nachvollziehen und finde es auch legitim, dass Leute sich sagen, was soll der ganze Quatsch? Ich gehe da jetzt hin und male es einfach an, so, ne? Also, ja, aber mir ist halt auch wichtig, dass man so andere Projekte ausprobiert, um halt auch andere Menschen zu erreichen und andere Kreise. Und
wahrscheinlich auch die Stigmata aufzubrechen.
Genau, und das manifestiert sich ja dann auch im Bild, ne? Also wenn man illegal irgendwas anbringt, dann ist es halt meistens jetzt, ja, muss man halt eben auf Zeit malen und dann ist es halt, hat es eine ganz andere Tiefe. Es kann zwar auch ansehnlich sein, aber meistens eher dann für die Szene oder so, die Leute, die es halt verstehen.
Ein Plädoyer sozusagen für das nicht illegale Sprühen und einem Grunde so einfach, wenn man als Stadt, die sich auch begreift als Ort für die Menschen, einfach die Flächen, die sie hat, etwas leichter zur Verfügung stellt.
Ja, also einfach auch ein Plädoyer, Alternativen aufzuzeigen, so, ne? Es gibt da viele Leute, die illegales Graffiti wird es einfach immer geben, so, und das ist auch gar nicht meine Intention, das abzuschaffen. Da gehört ja auch viel Subversives dazu, aber eben auch Alternativen aufzuzeigen. So, ich war halt als Jugendlicher in Berlin mit 16 schon von einer Hausdurchsuchung betroffen und dann dachte ich mir, gut, macht ganz schön viel Ärger. Ich habe eigentlich nur Bock, ein schönes Bild zu malen und habe versucht, legale Wege zu gehen und selbst in Berlin, die sich ja als Hauptstadt von Graffiti weltweit irgendwie schimpft, war es schwierig. So, und das kann halt nicht sein. Also es kann halt nicht einerseits diese Kriminalitätskeule geschwungen werden und andererseits aber auch überhaupt keine Alternativen. Ne? Ich gebe Workshops, Graffiti-Workshops an Schulen und an auch in Dörfern in Sachsen-Anhalt und alle sagen, toll, hurra, Graffiti-Workshops. Und dann sage ich, ja, und jetzt habt ihr eine legale Wand? Selbst in Wittenberg gibt es nicht eine legale Wand. Und wie kann es denn sein, dass ich bezahlt auch als Pädagoge dahin komme, den Jugendlichen zeige, wie sie ihre Kunst kanalisieren und Kunst als Sprachrohr nutzen und dann zu sagen, okay, ciao, ich gehe nach Hause, guckt mal, wo ihr klarkommt. Ihr könnt diese Kunst, die ich euch vermittelt habe, gar nicht ausführen, legal. So, das ist halt sehr ambivalent.
Ja, Gibt's denn auch Beispiele für leichtere Projekte, wo es mal funktioniert, wo man eine Idee hat, die auch was zu tun hat mit vielleicht Genehmigungsverfahren, aber da ist es plötzlich ganz unproblematisch?
Ja, also eigentlich auf jeden Fall immer mal wieder. Das sind dann eins von 10 oder so, aber wir haben jetzt ein anderes Projekt. Wir haben ja gemerkt, okay, bestehende Wände zu bekommen ist immer ein bisschen schwierig. Na, dann bauen wir uns die Wand halt selber. Hatten eine Materialspende von einem Künstler bekommen, so USB-Platten. Die haben wir dann montiert. Da war halt die Frage, okay, wir haben das Material, wo können wir uns jetzt eine Wand bauen? Wände gibt es ja eigentlich genug. So. Und
wo darf die dann stehen?
Darf die dann stehen? Also wieder ein Konzept entwickelt, schöne Bebilderung. Aber es gab Pilotprojekte. Ich dachte, okay, wo kann man eigentlich schön eine Wand festmachen? An Zäune. Wo gibt's Zäune? An Bolzplätzen. So, und wo gibt's keine Wand von der Stadt? Also es gibt eine Wand, die der Stadt gehört, wo man malen darf, die ist in Neustadt. Und das war okay, dann am Steintor bei diesem Bolzplatz. Da ist eine IGS am Steintor und daneben ist ein Bolzplatz. Das ist dieser grüne Zaun, die kennt man ja von diesen Bolzplätzen. Und da haben wir dann quasi diese USB-Platten montiert. Und im Vorhinein natürlich gefragt, der Abteilung für Sport, wir haben diese Idee, sie müssten überhaupt nichts bezahlen, es gibt 60 Bolzplätze in der Stadt, es gibt nicht eine legale Wand oder eine nur, Raum für Kunst und Raum für Sport lässt sich super vereinen und die meinten ja. Also die meinten ja, gute Idee, sind da mal vorbeigekommen, haben das abgenommen wegen Verletzungsgefahr und so, aber wir hatten da das alles ganz gut montiert und da dürfen alle malen und der positive Nebeneffekt war, da ist auch ein Altersheim in der Nähe und alle AnwohnerInnen laufen da lang und haben sich super gefreut und ja, und hat es nicht auch eine Schallschutzwirkung und so und dachten, das wäre jetzt hier ein großes Konzept gewesen.
Win-win.
Also da kommen ganz viele auch mit Kindern vorbei und freuen sich. Die einzigen, die sich beschwert haben, waren die Lehrer, die da Aufsicht haben. Die sehen jetzt die Kinder manchmal nicht, müssen mal um die Ecke gucken, aber ansonsten habe ich nur Positives gehört und das Ganze ging in 2 Wochen, war das von der Bühne so. Das war richtig, richtig gut.
Und plant ihr das an weiteren Standorten zu machen? Weil ich habe da sofort vor Augen, wir arbeiten ja auch oder arbeiten zusammen, haben immer mal zu tun, auch mit verschiedenen Sportvereinen, weil auch die natürlich oft auf Raumsuche sind. Und wenn du jetzt sagst, es gibt 60 Bolzplätze, da habe ich vor meinem inneren Auge noch all die Sportplätze, die es ja auch noch gibt, wo ja auch viel Fläche ist und wo so Wand sich bestimmt auch noch mal ganz gut aufstellen ließe. Also ich sehe da plötzlich ganz viel Raum. Wenn man ich meine, es ist wahrscheinlich auch eine Finanzierungsfrage, weil diese Wände ja vermutlich nichts kosten.
Ja, genau. Also das war halt aufgrund der Spende quasi möglich. Und ich wäre auch dafür, dass man viele Wände nutzt, die einfach auch schon da sind. Nicht unbedingt jetzt neue Mauern bauen, weil es geht ja darum, die irgendwie einzureißen. Aber klar, das war jetzt als Pilotprojekt gedacht und ist auch vielleicht in Überlegung wert, das nochmal irgendwo anders zu machen, wo es halt wichtig wäre. Heide Nord hatten wir sowas zum Beispiel auch vor, mit dem Quartiersmanagement mal sowas zu planen, weil da sieht es auch rar aus, was da an Kulturangebot ist so.
Es ist doch schön, oder? Wenigstens ab und zu zu hören, dass Dinge auch mal problemlos funktionieren, obwohl es sich ja nicht erklärt, warum ist das okay und das andere nicht. Aber möglicherweise liegt die Antwort da auch nicht in der Logik der Sache. So ist das wohl. Vielen Dank, Tim, dass du hier warst, uns den Einblick gegeben hast. Wir neigen dazu, solche Veranstaltungen wie diese zeitlich ausufern zu lassen. Wir würden jetzt auch noch weitersprechen, glaube ich. Lydia nickt auch.
Viele, viele Themen.
Aber das muss ja auch gar nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns unterhalten über ein konkretes Projekt von denen, die du machst. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch dafür. Ich wollte noch sagen, dass wir in der Burgstraße im Studio 5 sitzen und weil das die Burgstraße ist, ist es eventuell im Hintergrund nahezu urban gewesen, was ja thematisch total gut passt, ne? Auch wenn das nicht Berlin ist, sondern Halle, aber von der Geräuschkulisse und der Einbettung unseres Themas in die Soundkulisse ganz hervorragend geeignet auch hier. Ja.
Vielen Dank, Tim.
Danke auch.
Danke, Annette.
Danke, Lydia. Danke, Ronny.
Moderation.
Danke, Ronny. Tim. Bis bald.
Danke ist immer wichtig, ja. Ja. Wenn man nichts kriegt, aber ein Danke.
Aber ein Danke,
ein Danke ist schön.
Schön.
Na, das war genau das Richtige für dich? Dann hör doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich.